Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Zu 99% Schweizerdeutsch. Alle Vögel sind schon da, sollen im Kindergarten aber weiterhin erlaubt sein. Unruhe in den Asylzentren. Junge Männer aus Tunesien machen im Kanton Zürich Probleme. Und Probleme machen auch Jugendliche in den Gemeinden. Vor allem, weil sie Abfall liegen lassen und randalieren. Und zum Schluss Blocher, Budget und Bankenkritiker. Das Wort vom Monat November. Das Wetter, es gibt einen sonnigen Donnerstag mit Temperaturen bis zu 11 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Rüebli statt Karotten, Herdöpfel statt Kartoffeln. Im Kindergarten soll Mundart geredet werden. Zudem haben die Zürcherinnen und Zürcher den Frühling an der Urne deutlich Ja gesagt. Wie das konkret im Kindergartenalltag soll tönen, an dem haben die Bildungsplaner vom Kanton in den letzten Monaten umstudiert und heute präsentiert. Peter Fritschi.
Ab August vom nächsten Jahr gilt es wieder, im Kindergarten kommt Schweizerdeutsch zuerst. So, wie es auch früher einmal war. Hochdeutsche Ausnahmen sind aber erlaubt, sagt der Chef vom Kantonalen Volksschulamt, Martin Wendelspiess.
Es gibt zum Beispiel Tonbandkassetten, die sind auf Hochdeutsch, die sollen nicht wegen dem verbannt werden. Es gibt einzelne Lieder, die Kinder gerne haben, die Hochdeutsch sind. Es wird ein zweites Element geben, das ist Kind, die in die erste Klasse von der Primarschule überwechselt. Dort wird auch künftig Kindergärtnerinnen denen im sprachlichen Bereich helfen, indem einzelne kleine Elemente für die Kinder auch auf Hochdeutsch stattfinden können.
Eine weitere Ausnahme sind Sprachkurse für fremdsprachige Kindergärtler. Die bleiben Hochdeutsch, wie schon in den letzten drei Jahren. Vor allem Schweizerdeutsch und nur ein bisschen Schriftsprache, das ist grundsätzlich ganz im Sinn von der Kindergärtnerin Gabi Fink, der Initiantin von der Mundart-Initiative.
Jetzt ist schön, dass wir wirklich wieder auch das Bewährte wieder umsetzen können.
Zufrieden mit der Art und Weise, wie der Kanton jetzt mit deren Initiativen umgeht, ist auch Lilo Letsch, Präsidentin vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband.
Ich bin über zwei Sachen sehr froh, nämlich, dass es nach wie vor möglich ist, alle Vögel sind schon da, singen auf Hochdeutsch und dass man das nicht muss übersetzen. Vor allem aber denke ich, dass Deutsch als Zweitsprache in Standardsprache gelehrt wird. Das ist alles, vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund sicher ein wesentlicher Vorteil.
Die Hochdeutschkurse für Fremdsprachige gefallen hingegen der Initiantin Gabi Fink weniger.
Sie haben daheim eine Sprache, sie haben im Kindergarten Mundart, wo sie als wichtige Integrationssprache lernen sollen und daneben noch ein paar Stunden Hochdeutsch. Mich dünkt, das ist für die Kinder in dem Alter zwischen 4 und 6 doch wirklich ein rechter Anspruch.
Gabi Fink wünscht sich darum, dass der Kanton da nochmal über die Bücher geht und dass Kinder aus dem Ausland in diesen Sprachkursen wieder Mundart lernen. Auch so, wie es früher einmal war.
Sechs in den Asylzentren oder bei der Polizei im Kanton Zürich gibt es immer mehr Probleme mit Asylbewerbern aus Tunesien. Das spüren auch die Verantwortlichen beim Kanton. Extra Massnahmen haben sie aber keinen Plan. Sie glauben, dass sich das Problem anders lösen lässt. Hans-Peter Künzi.
Seit in Tunesien der arabische Frühling ausgebrochen ist, kommen immer mehr Tunesier nach Europa und eben auch in die Schweiz. Zusammen mit Flüchtlingen aus Eritrea sind die aus Tunesien an der Spitze der schweizerischen Asylstatistik. Und die Tunesier, fast alles junge Männer, fallen auf, auch im Kanton Zürich. Der Rudi Hofstetter vom Kantonalen Sozialamt, der für das Asylzentrum zuständig ist.
Es ist tatsächlich so, dass wir mit den tunesischen Flüchtlingen mehr Probleme haben als mit anderen Asylsuchenden. Und Probleme sind vor allem die hohe Anspruchshaltung, die sofort an die Haltung, zum Teil auch der Alkoholmissbrauch. Und das gibt vor allem in den Zentren, wo sich die tunesischen Asylsuchenden aufhalten, gibt es einfach Probleme.
Ähnliche Erfahrungen macht auch der Bund bei seinen Empfangszentren. Dort werden die Tunesier regelmäßig kontrolliert, ob sie nichts gestohlen haben. Warum es ausgerechnet mit den Tunesiern so Probleme gibt, darüber kann der Joachim Gross vom Bundesamt für Migration nur spekulieren.
Soziologen vermuten, der Grund liegt darin, dass eben Tunesier oft gut ausgebildet sind. Sie kommen mit vollkommen falschen Erwartungen nach Europa und damit auch in die Schweiz. Sie haben oft die Erwartung, dass sie hier eine gute Arbeit finden, viel Geld verdienen oder einen hervorragenden Ausbildungs- oder Universitätsplatz belegen können. Dem ist nicht so.
Im Gegenteil, die meisten müssen damit rechnen, dass sie nicht in der Schweiz bleiben können.
Wir gehen davon aus, dass der größte Teil eben Arbeitsmigranten sind oder Wirtschaftsflüchtlinge sind und damit keinen Anspruch auf Asyl haben. Aber trotzdem muss jedes Gesuch individuell geprüft werden und das dauert eben seine Zeit.
Neben dem Problem mit den falschen Erwartungen und der Forderungshaltung kommt auch noch Kriminalität dazu. Die Kantonspolizei Zürich rechnet laut einem Bericht vom Tagesanzeiger damit, dass sich die Zahl der straffälligen Nordafrikaner in diesem Jahr verdoppelt. Und zu einem grossen Teil handelt es sich bei diesen Nordafrikanern um Tunesier, die vor allem wegen Diebstahl oder Drogenhandel mit der Polizei zu tun überkommen. Die sich nicht an Gesetz halten, müssen natürlich bestraft werden, sagt auch Katrin Herrmann von Solinetz, einer privaten Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert. Dass die jungen Tunesier aber gewisse Erwartungen haben, dafür hat sie Verständnis.
Sie möchten gerne ein Studium machen, sie möchten einen Job haben, sie möchten eine Wohnung haben, sie möchten anständige Kleider haben. Das finde ich typisch für alle jungen Erwachsenen. Die möchten gerne Perspektiven, die möchten eine Ausbildung, die möchten eine Familie gründen. Und das sollen auch Tunesier dürfen wählen.
So oder so, der Rudi Hofstetter vom Sozialamt glaubt, dass Probleme mit diesen Tunesier zu lösen sind.
Wir hatten auch eine Situation gehabt, wo Nigerianer sehr schwierig sind. Das hat sich auch wieder ein bisschen eingespielt. Ich nehme mal an und hoffe es auch, dass dann das mit den Tunesiern ähnlich geht. Weil sie natürlich auch sehen, dass die Realität in der Schweiz eine andere ist, als sie sich das vorgestellt haben. Und sie werden sich sicher auch anpassen und anpassen müssen an die Realitäten, die in der Schweiz herrschen.
Also keine neuen Massnahmen, sondern mit der Polizei und den Betreuerinnen und Betreuern konsequent handeln. So müssen wir das Problem lösen.
Der Kanton Zürich verschärft Krippenregeln. Auslöser dafür sind die sexuellen Übergriffe, die im März in einer Kinderkrippe zu Volkenzwil passiert sind. Ein 29-jähriger Betreuer soll dort ein 2-jähriges Mädchen sexuell misshandelt haben. Damit so ein Fall wie zu Volkenzwil nicht mehr vorkommt, schreibt der Kanton neu vor, dass jede Krippe klare Verhaltensregeln auflistet. Der André Wotli vom Zürcher Bildungsdirektion.
Das sind sicher die heiklen Momente von Wickeln, von Fiebermessen, von aber auch die Essenssituationen. Das sind Momente, wo die Krippe klar muss definieren, wie läuft das bei ihnen ab. Was ist sozusagen der ordentliche Ablauf? Oder?
Um die Präventionsbemühungen der Krippe zu unterstützen, wird der Kanton auch eine Beratung anbieten und ein Merkblatt herausgeben. Der Stadtpräsident von Stey am Rhein, Franz Hostetmann, gibt sein Amt nach 17 Jahren vorzeitig im nächsten Frühling ab. Das, obwohl der 66-jährige SHPler noch vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass er nochmal kandidiert. Der Entscheid ist von den Parteien zu Stey am Rhein aber heftig kritisiert worden. Nach 17 Jahren sei es Zeit für einen Wechsel, hat sie den Leserbrief geheissen. Den Druck habe er jetzt auch gesundheitlich angefangen zu spüren. Darum habe er jetzt Konsequenzen gezogen, hat Franz Hostetmann gegenüber Radio Munot erklärt und seinen Rücktritt so begründet. Seine eigene Partei, die SHP, ist von dem Entscheid überrascht und bedauert es, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Jugendliche, die betrunken rumlungern und Dreck liegen lassen, oder Jugendliche, die randalieren. Das sind die Probleme, die die Gemeinden beschäftigen. Jugendgewalt spielt vor allem bei den Gemeinden auf dem Land nur eine Nebenrolle. Das Fazit aus einer Umfrage, die die Zürcher Bildungsdirektion in Auftrag gegeben hat. Barbara Seiler.
Die Gewalt unter Jugendlichen werde immer brutaler und nehme zu. Das hört man immer wieder. Die Bildungsdirektion hat es genauer wissen, sagt Enrico Violi, der Leiter der Koordinationsgruppe Jugendgewalt. Es sei so,
dass wir also schon gewusst haben, ja, es ist vor allem in den Zentren, wo sich das abspielt. Aber wie sieht es denn überhaupt in den anderen Gemeinden vom Kanton Zürich aus? Da haben wir einfach keine Informationen bis jetzt gehabt. Und um einfach mal dort ein Bild uns zu verschaffen, haben wir die Umfrage in Auftrag gegeben, um eben können schauen, ja, gibt es allenfalls Handlungsbedarf.
Mitgemacht haben 27 ganz unterschiedliche Gemeinden aus dem Kanton. Vom städtischen Zentrum bis zur kleinen Landgemeinde. Und die Umfrage hat gezeigt, die Jugendgewalt ist wirklich vor allem ein Problem in den Zentren und brennt sonst nur wenige Gemeinden unter den Nägeln.
Aber was ein Problem ist für viele Gemeinden, jetzt nebst der Gewalt, das sind andere Problemverhalten, wie zum Beispiel Vandalismus und Littering oder auch der Alkohol- und Drogenkonsum im öffentlichen Raum.
Genannt haben die Gemeinden auch das Problem vom Cybermobbing, also das Schikanieren von Jugendlichen mit Hilfe der sozialen Netze im Internet. Trotzdem hat kaum eine Gemeinde beim Kanton Handlungsbedarf angemeldet. Die meisten sind der Meinung, sie kommen selber zu Schlag. Der Enrico Violi hat überrascht, wie gut sich Gemeinden darauf eingerichtet haben, um mit diesen Problemen umzugehen.
Also ich habe es sehr erfreulich gefunden, also dass viele Gemeinden eine Zusammenarbeit haben, auch zwischen den verschiedenen Stellen, die mit dem Thema Jugendgewalt zu tun haben. Also die Zusammenarbeit zwischen der Jugendarbeit, zwischen der, und der Schule und der Polizei, dass dann die offenbar in vielen Gemeinden eingerichtet worden ist, dass runde Tische gebildet worden sind, um eben diesen Problemen auch zu begegnen. Das hat mich sehr erfreulich gedacht.
Zu denken gegeben hätten wir aber,
dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass die kaum einbezogen werden, wenn sie Massnahmen machen in der Gemeinde. Also die Partizipation von Jugendlichen, dass dort dann eben auch könnte mehr gemacht werden.
Der Enrico Violi ist überzeugt, dass die Massnahmen noch besser greifen würden, wenn man sie mit den Jugendlichen besprechen würde. Grundsätzlich hat die Umfrage aber gezeigt, dass in der Gemeinde viel Wissen herum ist, wie man mit diesen Problemen umgehen kann. Die Koordinationsgruppe Jugendgewalt will das Wissen jetzt sammeln und für alle Gemeinden zugänglich machen.
Die Neugestaltung des Sechseleutenplatzes mitten in der Stadt Zürich hat auch Auswirkungen auf die Strassennamen rundherum. Die Gottfried-Keller-Strasse verschwindet, genauso wie die Goethe-Strasse. Und der Theaterplatz ist neu Teil des Sechseleutenplatzes. Für die Gebäude an diesem Ort gibt es eine neue Adresse. Neu gibt es in Zürich einen Sechseleutenplatz 1 und einen Sechseleutenplatz 10. Der ehemalige Spitzenfußballer Alain Sutter wird neuer Verwaltungsrat bei den Grasshoppers. Wie GC mitteilt, hat Alain Sutter schon wertvolle Arbeit als Berater geleistet. Als Verwaltungsrat könne er sich jetzt noch mehr einbringen in die Führung des Clubs. Alain Sutter hat seine Fußballkarriere 1985 bei GC gestartet und ist im Club bis 1993 treu geblieben. Zürcher Schauspielerin Valerie Steinmann ist tot. Sie ist am Montag zur Küsnacht zwei Wochen vor ihrem 90. Geburtstag gestorben. Das teilt die Familie mit. Über 60 Jahre lang ist Valerie Steinmann auf der Theaterbühne gestanden und hat zu den alten Garden vom Schweizer Film gezählt. In den 60er Jahren ist sie zusammen mit dem Rudi Walter, dem Margrit Reiner oder dem Paul Bühlmann vor der Kamera gestanden. Das neue Eisstadion in der Stadt Zürich ist ein kleiner Schritt weiter. Das grosse Stück Land im Dunkelhölzli an der Grenze zu Schlieren soll umzont werden, das hat der Stadtrat entschieden. Und zwar so, dass dort Schrebergärten entstehen können. Die Gärten braucht es nämlich als Ersatz für die Schrebergärten von Zürich Altstädten, die wegen dem Eisstadion verschwinden müssen. Dorothea Simeon hat von Markus Peer, dem Präsident des betroffenen Familiengartenvereins, wissen, ob es für ihn eine gute Nachricht ist, dass die Stadt jetzt vorwärts macht und ihnen den Ersatzstandort anbietet.
Ja, sicher sind wir froh, weil das ist die einzige Möglichkeit und im Moment auch das einzige Stück Land, das die Stadt zur Verfügung stellen kann. Und ich war eigentlich von Anfang an froh und mutig gewesen, dass es nicht nur eine leere Versprechung ist, sondern dass man das auch umsetzt. Und es wird jetzt auch relativ schnell umgesetzt. Und zwar einfach aus dem Grund, solange der Druck da ist von dieser Bedrohung vom Eisstadion, hat man auch Möglichkeiten, um finanzielle Mittel freizuschaffen, um Ersatz zu bieten.
Heisst das, dass Sie quasi Ihren Protest, Sie haben ja Petition eingereicht gegen das Eisstadion, dass Sie den auch aufgeben jetzt?
Nein, wir lassen den nicht fallen. Bekämpfen muss man es aus dem Grund, weil es gibt ja dann eine Zügelaktion. Und eine Zügelaktion von so einem grossen Schrebergartenteil, das ist schlichtweg nicht möglich. Also ich denke, alle, die jetzt dort unten sind, wo nachher das Eisstadion geplant ist, die werden nicht ins Dunkelhölzli umzügeln oder die wenigsten, sage ich mal. Aber es wäre eine Variante, dass man dann kann sagen, okay, wir verlieren die Gärten dort unten und können aber im Dunkelhölzli oben frisch anfangen. Aber wir werden uns sicher selbstverständlich bis zum letzten Moment einsetzen, dass wir dort können bleiben, wo wir jetzt eigentlich daheim sind.
Wieso sind denn so wenig Leute bereit, um ins Dunkelhölzli aufzuzügeln, wo wahrscheinlich auch ein bisschen schöner gelegen ist, als jetzt da zwischen der Autobahn, wo sie jetzt sind?
Ja, das ist schon klar. Aber man hat den Garten und es hat einen Haufen Leute, die haben seit 20 und mehr Jahren den Garten dort unten. Sie sind dort unten daheim. Und jetzt wegen ein paar Jahren sind vor allem auch ein Haufen ältere Leute, die dann einfach sagen, wegen 5-6 Jahren kann ich da nicht nochmal alles aufgeben und fange an einem neuen Ort nochmal neu an. Also die Leute werden wir sicher alle als Gärtner verlieren.
Sie sagen, Sie werden das bis zum Schluss bekämpfen. Heisst das Gerichtsweg gehen?
Ja, Gerichtsweg macht sicher keinen grossen Sinn. Und wir werden einfach alles Mögliche versuchen und mit der Politik noch das Gespräch suchen, dass wir das können verhindern können, weil wir einfach der Meinung sind, dass dort unten Gärten daheim sind und das auch so bleiben soll. Und ich habe auch schon das Glück gehabt und auch schon mit Leuten vom ZSC reden, vor allem mit Fangruppen vom ZSC. Und die sind eigentlich nicht begeistert, dass die ZSC auf Altstädte zieht. Die wollen ihnen lieber, der ZSC würde daheim bleiben in Oerlikon. Und von dem her sehen wir nicht ganz ein, wieso man dort in Altstädten noch etwas völlig Neues zum Boden ausstampfen.
Was haben Sie für Signale von der Stadt, dass allenfalls doch noch ein anderer Standort könnte gefunden werden? Von Seiten Medien hat man den Eindruck, die tun jetzt einfach Altstädten vorantreiben.
Das ist auch so. Altstädten wird vorantreiben. Das ist ganz klar so. Das hat der Stadtrat so gezeigt. Das zeigt aber auch die ZSC-Führungen so. Ich glaube nicht, dass jetzt noch andere Standorte im Gespräch sind. Und viel Neues und viel mehr weiß ich leider auch nicht.
Also ist es am Schluss doch eine Illusion, dass es noch könnte so anders passieren, wo Sie einfach nur nicht aufgeben wollen.
Ja, wir probieren einfach alles, was in unserer Macht liegt, was man als Verein und als ehrenamtlich tätige Person kann machen kann. Und wenn wir halt verlieren, dann verlieren wir. Aber man kann uns nachher keinen Vorwurf machen, wir haben nichts dagegen unternommen.
Ein kämpferischer Markus B., Präsident vom Familiengartenverein Altstädten. Die Frage gestellt hat Dorothea Simeon. Es ist 14 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Wenn der Thomas Minder sich selber als Lamm bezeichnet und der Christoph Blocher über das Kopf abhackert, dann lohnt es sich, das nochmals ein zweites Mal zu hören. Dort vom Monat November, Michael Hiller.
Der Thomas Minder, der im zweiten Wahlgang für den Schaffhauser Ständerat die Konkurrenz förmlich abtrüchtet und wahrscheinlich noch ein bisschen im Rausch vom Neugewählten seine Ambitionen zu Bern gerade mal klar gemacht hat.
Ich will in eine Wirtschaftskommission, Energiekommission, eine Verkehrskommission, vielleicht eine Finanzkommission, vielleicht eine Geschäftsprüfungskommission.
Danke, dass Sie mal Luft holen, Herr Minder. Welche Kommissionssitz von seiner eindrücklichen Wunschliste, dass er schliesslich überkommt, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass er als Parteiloser bei der SVP Unterschlupf gefunden hat, was in den Vorschlägen Minder aber offenbar nicht so viel heisst.
Ob ich Minderheit- oder Mehrheitsanträge unterstütze im Ständerat, das hat nichts damit zu tun, ob ich in einer Fraktion A oder in einer Fraktion B bin.
Gehen wir mal davon aus, dass ein Thomas Minder den Minderheitsantrag unter Umständen besser liegt. Der Wahlerfolg vom einen ist das Schlappen vom anderen. Der Christian Heidegger, der den Schaffhauser FDP-Sitz im Ständerat hätte verteidigen sollen, hat den Urfig kassiert.
Ich glaube nicht, dass die Wähler jetzt kein FDPler wollen wählen, sondern sie wollten jemanden wählen, der nicht in einer Partei ist und wo nicht zum Teig von Schaffhausen gehört. Also von dem her ist es mehr ein Ohrfeigen an die offizielle Politik, aber nicht an die FDP.
Okay, akzeptiert. Der Christian Heidegger gehört also zum Schaffhauser Teig. Einer, der es lockerer nimmt, auch wenn er es auch nicht geschafft hat im Ständerat, der Christoph Blocher.
Politiker, die so viel bewegt haben wie ich, da hat man auch mal Lust, den Keimen zu köpfen. Und das klingt einfach nie. Sie sehen, ich habe ihn noch.
In dem Kopf von Christoph Blocher ist die Idee entstanden, der SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger ins Bundesratsrennen zu schicken. Der gilt als gemässigter SVPler. Sagt aber...
Wer mich kennt, der weiss, dass ich auf der Basis von unserem Parteiprogramm feststehe.
Nicht ganz überraschend, praktisch gleich tönt es vom zweiten potenziellen neuen SVP-Bundesrat, vom Schaffhauser Ständerat Hannes Germann. Auch wenn dem noch mehr der Ruf vom bloß halben SVPler vorausgeht.
Ich bin ein SVPler durch und durch, mit Leib und Seele. Und ich kann auch völlig hinter den Zielsetzungen auch wieder für die nächsten vier Jahre von unserer Partei stehen.
Lassen wir die Grosspolitik, gehen wir auf die Strasse. Genauer auf den Zürcher Lindenhof.
Achtung,
Achtung!
Ein Durchsatz
von der
Polizei. Guten Morgen
miteinander. Eine freundliche, gegenseitige Begrüßung via Megafon. Und dann...
Nach Ablauf von 20 Minuten wird die Polizei den Platz räumen.
Die Besetzer, die am Wochenende auf dem Paradeplatz gegen das Finanzsystem protestiert und auf dem Lindenhof gezeltet haben, mussten zusammenpacken. Jetzt campieren sie beim Staufacher. Die Kirche St. Jakob hat der Occupy-Bewegung Asyl gewährt. Ein Asyl, das zum Kirchenstreit geführt hat. Der Michel Müller, als Kirchenratspräsident der Oberst reformiert vom Kanton Zürich, hat an dem Kirchenasyl nämlich nicht so Freude.
Man muss die Bewegung auch nicht künstlich verlängern, indem sie jetzt noch bei der Kirchenasyl hat, sondern man muss sagen, wenn Zeit ist zum Aufhören, ist Zeit zum Aufhören.
Die Verena Mühlenthaler, Pfarrerin und Urheberin von dem Asyl, kontert ihrem Chef ziemlich cool.
Wenn der Jesus jetzt leben würde, dann würde er sich begeistert unter die Leute mischen.
Das nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Was immer interessiert ist, wer mit wem und wieso und überhaupt. Es geht jetzt aber nicht um Bettgeschichten oder so, es geht um den Zürcher Gemeinderat. Da wirft die SVP, der anderen bürgerlichen Partei FDP, doch vor, dass sie Sachen sparen, wankelmütig sei. was der FDP-Gemeinderat Ursäcker provoziert.
Ja, ich stelle fest, das neue liebe Kind von der SVP sitzt dann und heisst Grün-Liberale Partei. Ich glaube, die FDP steht weiterhin zu einer klaren Haltung bezüglich einem ausgeglichenen Budget.
Budget, das ist auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Die Finanzkommission vom Zürcher Kantonsrat unter ihrem Präsident Jean-Philippe Pinto geht da ziemlich radikal vor.
Wir haben der Regierung den klaren Auftrag gegeben, 300 Millionen müssen eingespart werden. Die Regierung ist grundsätzlich frei, wo sie diese Einsparungen möchte vornehmen.
Und der Kantonsrat zeigt mit dem doch ziemlich schnodrigen Pauschalauftrag, dass er zu faul ist zum Mitdenken. Ist man da versucht zu sagen. Sparen muss auch der Wirt auf dem Hörnli, seit seine Quelle wegen der Trockenheit nicht mehr läuft.
Man hat sehr knapp Wasser. Wir müssen eingeschränkt arbeiten. Also das Angebot haben wir grausam reduziert und wir arbeiten mit Einwegartikel.
Weil man nämlich nicht mehr abwaschen kann. Und das teuerste Getränk auf dem Hörnli ist wahrscheinlich schon bald ein Glas Wasser. Themenwechsel. Schaffhausen ist ein neues Polizei- und Justizzentrum geplant samt neuem Gefängnis. Nicht mehr mitten in der Stadt, sondern außerhalb, sagt der Regierungsrat Ernst Landolt.
Dort ist man sehr schnell, ist man nachher in der Stadt, weil man ist ganz nah bei der Schnellstrasse zu suchen, man ist aber auch schnell auf dem Land raus. Und das wäre von uns aus gesehen ein idealer Standort.
Jetzt sollte ich bloß noch wissen, wieso ein Gefangener so schnell. Aber lassen wir das. Ausbrochen durch Löcher in der Mauer wird ja im alten Schaffhauser Gefängnis. Zum Schluss jetzt aber nochmal an Anfang zum neuen Schaffhauser Ständerat Thomas Minder, der die ganze Bevölkerung zu einer Wahlfeier eingeladen hat.
Du hast ja einen Haufen Geld ausgegeben im Wahlkampf, also in Spielzeug keine Rolle, wenn wir jetzt haben. Auch ein bisschen mehr das Budget belastet.
Ein Haufen Geld hat er ausgegeben für eine Wahlkampagne in einem Ausmass, wie Schaffhausen noch nie gesehen hat. Wie viel haben Sie denn investiert, Herr Minder?
Da schweigen Dilemma drüber.
Da sage ich nur noch, offenbar ist Thomas Minder ein bisschen viel ins Kino gegangen. Aber da schweigt des Sängers Höflichkeit.
Michael Hiller. Die nächsten Worte vom Monat gibt es dann mit Champagner am Samstag, 31. Dezember. Den Wintermantel kann man wieder an den Haken hängen, die Herbstjacke für ihn nehmen. Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend ziehen vor allem im Schaffhausischen und im Rhein entlang dickere Wolken vorbei, sonst ist es in der Nacht meistens nur leicht bewölkt. Im Flachland bilden sich stellenweise Nebelfelder. Am Vormittag lösen sich die Nebelfelder bald auf und dann wird es trotz Wolkenfelder ziemlich sonnig. Gegen den Abend ziehen dann aber vor allem im Unterland und am Rhein wieder dichtere Wolkenfelder auf. Morgen früh liegen Temperaturen im Rhein knapp unter dem Gefrierpunkt, im Mulden knapp unter dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte zwischen Zürich und Schaffhausen etwa 9 Grad. Auf dem Rande bläst am Abend starker Südwestwind, im Oberland wird es föhnig. Am Freitag ist es zuerst noch teils sonnig, das vor allem im föhnigen Oberland. Im Verlauf des Tages werden dann die Wolken aber doch dichter und am Abend setzt am Rhein erst der Regen ein. In der Nacht auf den Samstag bricht dann in den Alpen der Föhn endgültig zusammen und das heisst, dass es doch vielerorts mal richtig nass wird.
Vor dem «Ich in der Zeit» das Regionaljournal kompakt. Ab dem nächsten Schuljahr gilt in den Zürcher Kindergärten wieder Schweizerdeutsch als Hauptsprache. Trotzdem sollen weiterhin hochdeutsche Ausnahmen möglich sein, hat das Volksschulamt entschieden. So Ausnahmen sind zum Beispiel bei hochdeutschen Liedern möglich, aber auch bei den Deutschkursen für fremdsprachige Kinder. Auch im Kanton Zürich kommt es vermehrt zu Problemen mit tunesischen Asylbewerbern. Das berichten Polizei, aber auch Betreuer in Asylzentren. Bei den zuständigen Stellen beim Kanton weiss man von dieser Problematik, ist aber überzeugt, dass es sich da um eine Phase handelt. Extra Massnahmen sind auf jeden Fall kein Plan. Laut dem Bundesamt für Migration handelt es sich bei den allermeisten von diesen Tunesier um Arbeitsflüchtlinge und die haben grundsätzlich kein Anrecht auf längeren Aufenthalt in der Schweiz. Der Kanton Zürich verschärft Krippenregeln. Auslöser dafür sind die sexuellen Übergriffe, die im März in einer Kinderkrippe zu Volkenzwil passiert sind. Ein 29-jähriger Betreuer soll dort ein 2-jähriges Mädchen sexuell misshandelt haben. Der Kanton verlangt darum von der Krippe, dass sie klare Regeln ausstellen, wie sie Übergriffe verhindern wollen, z.B. Fiebermessen nur noch im Maul oder die Tür muss beim Wickeln offen bleiben. Der Stadtpräsident von Stein am Rhein, Franz Hostetmann, gibt sein Amt nach 17 Jahren vorzeitig im nächsten Frühling ab. Das, obwohl der 66-jährige SAPler noch vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass er nochmal kandidiert. Die Entscheidung ist von der Partei Stein am Rhein damals heftig kritisiert worden. Nach 17 Jahren sei genug, hat sein Leserbrief geheissen. Den Druck habe er jetzt auch gesundheitlich angefangen zu spüren. Darum habe er Konsequenzen gezogen, begründet der Franz Hostetmann seinen Rücktritt. Damit sind wir am Schluss von unserer Sendung am Mittwochabend. Jederzeit gibt es Regionaljournal, aber auch auf regionaljournal.ch. Dort können Sie die Abendsendung auch als Podcast abonnieren. Verantwortlich war heute Nicole Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.